Moin, Haskara.
Moin.
Was hast denn du heute gefrühstückt?
Oh, ich habe gerade nebenbei noch eine Banane gesnackt. Das war's und einen Kaffee. Noch nicht so wirklich gefrühstückt.
Bist du denn ein Frühstücksmensch? Also, oder bist du mehr so der Purist? Du bist ein Frühstücksmensch?
Ja, ich liebe Frühstück. Wow, bestes Thema, weil ich frühstücke eigentlich immer das Gleiche. Außer vielleicht mal ein besonderes Event. Ich frühstücke immer Haferflocken mit Proteinpulver, also veganes Proteinpulver und Obst. Und manchmal noch so Leinsamen oder so Kakaonips oder ein bisschen Sojajoghurt oder so Schnickschnack. Aber das ist immer mein Frühstück. Immer süß, immer healthy und immer lecker.
Das ist ja extrem gesund. Ist das etwas, was du dir über die Jahre antrainieren musstest, lecker zu finden, oder ist das einfach dein Geschmack?
Nein, das ist voll und ganz mein Geschmack. Ich habe schon immer Müsli gefrühstückt, aber Müsli mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Also diese, weißt du, dieses Müsli, was man so kauft.
Bircher.
Genau, Bircher mich ganz schlimm. Ey, davon kriege ich auch richtig Magenprobleme, ehrlich gesagt. Aber so klassische Haferflocken, so am besten zarte Haferflocken und dann so mit so heißem Wasser, dass sie so ein bisschen so aufquellen, war best. Ich finde es richtig lecker, es tut mir richtig gut. Und ich bin auch echt traurig, wenn ich irgendwo spiele und es gibt so weiße Brötchen zum Frühstück. Da bin ich so,
Ah, ich finde es auch manchmal, also manchmal habe ich auch so nasty Tage, da finde ich das dann geil. Aber ich frühstücke meistens eher Obstsalat, also auch gar nicht irgendwie, weil Haferflocken habe ich auch eine Zeit lang gemacht, war mir dann aber irgendwann einfach zu schwer. Es sättigt natürlich total lange, aber ich kam mir irgendwann so aufgequollen wie so eine Haferflocke vor. Deswegen habe ich dann,
ja. Nur Obst dann zum Frühstück?
Ja. Krass. Finde ich okay.
Ja.
Okay. Wir treffen uns jetzt hier im Internet aufgrund der aktuellen Situation. Wie hat sich dein Alltag eigentlich verändert, seitdem wir diese Auflagen haben, nicht mehr rausgehen zu dürfen oder nur rauszugehen, wenn es dann nötig ist?
Also schon krass natürlich. Sehr. Also unser aller Alltag, warte kurz. Sorry, ich musste. Mann, ich muss immer rülpsen, wenn irgendwie so Interview-Situationen sind. Ich rülpse nie, so weißt du, ich trinke auch keine Kohlensäure und so, aber gerade, egal.
Vielleicht liegt es an den Haferflocken.
Bestimmt, ja, weil ich sie heute nicht gegessen habe, noch nicht. Also, ja, mega krass natürlich. Also, alles hat sich geändert. Ich kann nicht mehr zu meiner normalen Arbeit, ich kann keine Konzerte spielen, kann keine Leute treffen, kann ich zum Sport und so. Schon sad.
Ja, mit welchen Problemen bist du denn da jetzt als Musikerin konfrontiert? Hat sich da irgendwie hingehend was krass verändert? Ich meine, du hast ein Mikrofon zu Hause, theoretisch gesehen kannst du ja auch zu Hause schalten und walten.
Ja, also das stimmt natürlich schon. Also ich bin auch sonst ein Mensch, der gerne zu Hause ist und auch jetzt nicht so feiern geht und so. Aber also es waren halt ein paar Gigs, paar Festivals, die kann ich halt nicht spielen. Und meine Rap-Workshops kann ich nicht machen. Wobei doch, wir haben ein bisschen was per Videochat gemacht. Ja, also ich glaube, haben man jetzt schon ein paar Mal gehört auch, ne? Also ist, glaube ich, bei uns allen ein bisschen ähnlich.
Es sagen auch irgendwie alle, ja, ich bin ja eh immer zu Hause und gehe nicht so viel feiern. Das sagen gefühlt irgendwie alle, ich auch. Ja, aber wer geht denn dann eigentlich feiern? Also
alle, oder? Alle um mich rumgehen, die ganze Zeit Party machen, ey.
Wo sind die Party-People hier?
Aber jetzt habe ich Bock, lustigerweise. Jetzt habe ich auf einmal richtig Bock zu feiern.
Ich auch. Ich habe so voll die Sehnsucht. Vor ein paar Tagen habe ich so gedacht, ich könnte mal wieder ins Menschmeier gehen oder so. So was ich sonst so, ich habe es, glaube ich, dreimal in meinem Leben gemacht, aber letztlich hast du so eine Sehnsucht.
Auch wenn es hochkommt, ja.
Wir sprechen miteinander, weil du deine EP veröffentlichst, namens Hautnah. Mhm. Das ist ja ein relativ populäres Release-Format wieder geworden. Ich habe mich gefragt, bist du eigentlich eher so ein Album- oder so ein Playlist-Hörer? Wie stehst du zu dieser ganzen Formatdiskussion?
Ja, also ich streame meine Musik, also generell, also ich höre Musik per Streaming und seitdem hat sich das krass geändert, dass ich eher Playlisten oder gar Songradios oder irgendwie so höre. Früher habe ich natürlich immer Alben gehört, beziehungsweise aber da hatte man ja auch diese so gebrannten Playlisten, könnte man ja sagen, Man bekommen hat von den Freunden oder so ausgetauscht hat. Meine Mom hat mir auch richtig viele CDs gebrannt. Deswegen, ja, also ich höre jetzt nicht so gemachte Playlisten, also ich höre schon meine eigenen Playlisten, also ich mache mir halt selber so Stimmungsplaylisten und die höre ich meistens, ja, muss ich schon sagen.
Was hat dir denn deine Mama da auf die CDs getan? Also ist ja super interessant.
Beste vom Besten. Also meine Mom hat mir richtig viel Rockmusik mitgegeben und so halt die Klassiker, Queen, Beatles, Jethro Tull oder wie man die ausspricht.
Jethro Tull.
Okay.
Sind das die mit der Flöte?
Genau, mit der Crazy Fool. Ja, so eine Sachen, aber auch paar so moderne Sachen, sag ich mal, die so in den Charts waren. Sie hat mir immer so einen geilen Mix gemacht. Alles mögliche, aber auch mal, keine Ahnung, Orishas und Caparezza und irgendwelche Raps, also richtig gemischt. Jazz, genau. Jamie Cullum, boah, alles mögliche. Meine Mutter ist Bomben-Musikgeschmack, auf jeden Fall.
Ich finde, es wird auch immer so ein bisschen unterschätzt, dass der Musikgeschmack der Eltern einen doch irgendwo auch ein bisschen beeinflusst. Vielleicht auch im negativen Sinne, dass du dann halt sagst, okay, das will ich jetzt nicht hören. Darin kommen wir auch gleich auf Genres zu sprechen. Ich habe vorhin gesehen, dass du bei Apple Music unter alternativer Rap eingeordnet wirst. Aha. Woanders wird auch gerne mal von Female Rap gesprochen. Wie gehst du mit solchen Bezeichnungen um für dich selbst?
Ja, ist so ein bisschen so, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil wir sind halt noch nicht so weit, dass es halt, ich sag mal, egal ist, also dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Also dann, ich glaube, wenn wir so weit wären, dann gäbe es vielleicht auch kein Geschlecht mehr. Hm. Manchmal finde ich es problematisch, so genannt oder eingeordnet zu werden, im Sinne von, wenn auch jemand sagt, ja, ich höre sonst nicht so gerne Female Rap, aber du bist okay oder so, weil das so, also Rap ist halt Rap, also es ist halt überall das Gleiche. Kannst du auch mit Frauenfußball und Fußball und so, warum ist das nicht auch einfach Fußball? Kann man ja überall so sagen. Andererseits zum Beispiel habe ich eine Playlist, ich glaube die Sisterhood habe ich die genannt, und das halt nur in Anführungsstrichen Female Rap, weil mir das halt voll gute Laune macht und mich empowert und ich mich da verstanden fühle und ich die Texte nicht so langweilig finde, wie von den meisten Male-Rappern heutzutage. No front, doch ein bisschen front vielleicht, aber ja, weißt du, wie ich meine? So.
Ja, ich verstehe schon. Du hast vor anderthalb Jahren dein Debütalbum veröffentlicht, Polaris.
Ja.
Und das war ja so ein bisschen auch dein breiten, wirksamerer Szene-Einstand, so aus dem, auch als so autonome KünstlerIn. Wie hat sich die Wahrnehmung auf die Hip-Hop-Szene für dich seitdem verändert, seitdem du quasi drin bist? Fühlst du dich desillusioniert?
Richtig tiefe Frage, ey, direkt. Also, also ich sag mal so, in dem Song, auf den du da gerade anspielst, geht's nicht nur um, also niemand, der so redet, geht's nicht nur um die Rap-Szene, sondern auch, also ich glaube, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da rede ich so ein bisschen mehr über dieses live irgendwie rumzureisen und ja, das hat da nicht nur mit der Rap-Szene zu tun, sondern auch so ein bisschen mit der linken Szene, die ihn überall einlädt und überall haben will, aber halt nicht zahlen kann oder will.
Ja.
Und, oder was heißt, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber halt, ne, mit weirden Pennplätzen, ich glaube, das haben wir alle, also die meisten Leute irgendwie durch mit scheiß Pennplatz, keine Kohle, irgendwie komisches Essen und so und, und dann wirst du noch irgendwie komisch kritisiert von der Seite, dass dein Text zu heteronormativ ist, mal wieder.
Ja.
Auf der anderen Seite, ja, vom Rap-Game. Ach.
Nee, ich meine das gar nicht so sehr in Bezug auf die Probleme, mit denen du da als rappende Frau konfrontiert bist, sondern einfach so aus der Fan-Perspektive, so von außen. Und dann bist du plötzlich Backstage und merkst, der Backstage-Bereich ist eigentlich auch nur eine Abstellkammer mit ein paar Äpfeln. Also, weißt du, so.
Kommt ja drauf an, wo? Auf dem Splash nicht.
Ja, das ist ja auch der Premium-Backstage.
Ja, nee, da muss ich sagen, okay, also das Ding ist halt, ich habe vorher schon Veranstaltungen gemacht und so.
Mhm.
Auch in halt, also in irgendwie unserem Jugendzentrum in Göttingen und so oder Teekeller oder wie sie nicht alle heißen, oder habe auch vorher schon ein bisschen so, ich habe ja so ein bisschen Gitarrenmusik gemacht und meine Eltern machen ja auch Mucke, das heißt, so ein bisschen bin ich schon immer in Berührung gewesen mit diesen Themen oder mit diesen Bereichen, sage ich mal, deswegen war da jetzt keine große Desillusionierung, also ich wusste schon, dass da jetzt nicht irgendwie 99 Jungfrauen und ein teurer Sekt auf mich warten oder so.
Im Jugendzentrum Göttingen hier.
Genau. Nee, also das habe ich jetzt nicht erwartet. Ach nö, eigentlich, also hinter den Kulissen, also die meisten Leute, die selber auch Mucke machen, sind übelst korrekt. Aber das wusste ich auch vorher schon, wie gesagt, durch Konzerte machen. Oder ich bin ja auch super viel auf Konzerte gegangen und dann kommt man irgendwie ins Gespräch oder irgendwer kennt wen, der wen kennt.
Wie ist das eigentlich, wenn man anfängt, sich mit Hip-Hop und Rap auseinanderzusetzen und dann in Göttingen ist? Ist da was los?
Eigentlich gibt es ein bisschen eine Szene in Göttingen. Also es gibt ein paar Rapper, ein paar Produzenten. Es gab sogar mal ein paar so Open Mics. Und mittlerweile gibt es auch in Regelmäßigkeit einen Hip-Hop-Stammtisch. Das war aber kurz bevor ich weggezogen bin, wurde der ins Leben gerufen. Aber ich sag mal, für mich gab es jetzt nicht so, also ja, ich kannte halt dann irgendwann ein paar Leute, aber wenn du halt noch niemand bist, ja doch, die waren schon nett. Aber halt in Berlin hast du ein bisschen mehr Auswahl und hier habe ich auf jeden Fall so auch enge Freunde gefunden, die auch Mucke machen, so dass das, genau.
Also du bist auch aus Göttingen weggegangen, also nicht nur aufgrund der Möglichkeiten, die dir die Stadt Berlin oder auch eine andere Großstadt vielleicht geboten hätte, sondern auch, weil dir Göttingen vielleicht zu provinziell ist. Also das gibt's ja ganz häufig, dass so Leute halt irgendwie in so einer Szene dann so wachsen und dann irgendwann so an Grenzen stoßen und sagen, okay, ich komme hier nicht weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also in vielerlei Hinsicht ist Göttingen ist schon ganz cool und war auch zum Aufwachsen, glaube ich, echt eine nice Stadt. Aber ich habe dann ja da auch noch studiert und so. Und nee, genau, also in vielerlei Hinsicht allein schon, ach, keine Ahnung, auch so Rassismus und so ist da halt, also da bin ich halt echt so als exotisch wahrgenommen. Und es ist halt so, ich habe mich mit sowas auch erst relativ spät angefangen zu beschäftigen. Also für mich war ich auch immer irgendwie so deutsch und white und so. Und als ich dann diesem, irgendwer hat mich dann mal als BIPOC oder POC oder so bezeichnet. Und dann war ich so, bin ich das eigentlich? Ich habe mir das nicht so eingestanden, dass ich auch in gewissen Bereichen, ja, also rassistische Erfahrungen mache. Also natürlich machen alle unterschiedlich starke Erfahrungen. Aber so, ich weiß noch, in der Schule, boah, hatten wir auf jeden Fall richtig rassistische Lehrer. Also der eine habe ich auch gehört, dass der irgendwie in der AfD ist oder so, jetzt richtig schlimm, aber der war auch eh immer richtig eklig. Aber auch in der Uni irgendwie so nach der Seminar irgendwie angesprochen werden, woher kommst du eigentlich? So, obwohl ich nicht mal den Namen von diesem Mädel, also das war nett gemeint, aber es war super weird. Ich dachte mir so, hey, dein Ernst?
Deine EP heißt Hautnah. Kennst du den Film Hautnah eigentlich?
Ich glaube nicht. Nee, was ist das für ein Film?
Der heißt auf Englisch Closer. Und es geht eigentlich um Verflechtungen von bestimmten Beziehungen. Und ja, wenn du ihn nicht kennst, muss ich jetzt leider spoilern, denn der Protagonist ist ein Autor, der eine Frau kennenlernt auf einem Friedhof und dann mit ihr zusammenkommt. Und er fragt sie irgendwann, wie sie denn eigentlich heißt. Und sie stehen auf diesem Friedhof und die Frau liest einen Namen von einem Grabstein ab und sagt, sie würde so heißen.
Okay.
Und der Typ checkt das erst am Ende des Films, wenn sie sich schon wieder getrennt haben. Dann guckt er auf den Grabstein an der Stelle, wo sie sich getroffen haben.
Oh,
und
Gott.
Stellt, ja, ist ganz fürchterliches Ende. Aber ich fand, das passt ganz gut zu dieser Thematik des Tauschens, dass du gerne manchmal irgendwie tauschen wollen würdest. Ich habe mich dahingehend gefragt, mit was würdest du denn gerne tauschen? Dein Leben ist ja doch nice. Zumindest tragen das andere Leute an dich heran.
Ja, krasser Film auf jeden Fall. Ich muss da eher so daran denken, an so eine Lüge leben mäßig.
Ja.
So, man dachte die ganze Zeit, man kennt jemanden und dann kannte man die Person doch so gar nicht. Oder war es von Anfang an eine Lüge? Ja, ach, ich muss sagen, in der Hochzeit von Termin zu Termin hetzen, jetzt in der Corona-Zeit fühle ich mich natürlich bescheuert, das zu sagen, aber so mein Leben so, ich habe mir Normalität gewünscht. Aber das ist auch ein Wunsch, der sich durch mein ganzes Leben gezogen hat, normal zu sein. Und halt nicht irgendwie in Anführungszeichen besonders. Also natürlich möchte jeder ein bisschen besonders sein, weißt du, so einzigartig. Und aber tatsächlich habe ich das auch durch meinen Background halt, weil der halt relativ einzig, also ich kenne keinen mit meinem Background, so schon mein ganzes Leben gezogen hat. Und das ist dann halt auch bei Rap oder wenn du halt auf der Bühne stehst und ich habe auch keine feste Crew oder so, dann bist halt immer du im Mittelpunkt und alle wollen ein Stück von dir und dann fährst du 8 Stunden alleine nach Hause und denkst, was war das gerade?
Ich verstehe.
Ich weiß nicht, es ist ein bisschen überfordernd und ich war voll traurig, dass halt, ja, ich nicht so Zeit hatte, Freundschaften zu pflegen oder zu schließen in Berlin, weil das passiert ja auch über, weiß nicht mal, zusammen zu einer Cypher gehen oder einen Geburtstag feiern oder Kaffee trinken und so. Und das war halt irgendwie in der Zeit gar nicht drin. Und genau, da war ich, also es gab viele Freunde, die ich zum Beispiel gerne mal besuchen wollte oder mit denen ich was machen wollte und es ging nicht. Und ich musste da halt voll krass lernen, okay, was sind eigentlich meine Grenzen, wie viel kann ich spielen, wie viele Wochenenden im Monat sind für mich cool. Klar, es ist schön, gefragt zu sein, aber man muss auch manchmal aufpassen, da auf sich selber zu achten auch.
Du rappst auf der EP auch auf Spanisch und ich habe gelesen, du bist dreisprachig aufgewachsen. Yes. In welcher Sprache fühlst du dich denn am meisten zu Hause?
Zu Hause, das ist unser großes Thema von mehrsprachigen Kids.
Wir sind zu Hause, Shoutout für Tony hier.
Also es ist gar nicht so leicht zu sagen, ehrlich gesagt. Weil, also Deutsch ist auf jeden Fall meine stärkste Sprache und die Sprache, in der ich mich am differenziertesten und eloquentesten ausdrücken kann. Aber ich habe auch zu den anderen Sprachen ein nahes Verhältnis und ich freue mich immer, wenn ich mit irgendjemandem Kroatisch sprechen kann. Oder ich gucke auch manchmal irgendeine Serie auf Spanisch oder sogar Englisch, weil, also Englisch war irgendwie, ich bin so, hat bilingualen Unterricht und so und guck super viel auf Englisch. Manchmal schreibe ich sogar auf Englisch Tagebuch, so, weil, also ist gar nicht so einfach. Jede Sprache hat so ihre Emotionalität und ihren Klang, also ja.
Also die Frage kommt bei mir so ein bisschen daher, weil du, das ist ja eine Liebeserklärung, die du da auf Spanisch formulierst. Und da habe ich halt gedacht, dass das eventuell etwas, dass du dich in dieser Sprache emotional wohler fühlst, weil es näher an deinem Herzen ist, so zumindest ersponnen.
Ja, ist eine coole Interpretation auf jeden Fall, dafür ist Musik ja da. Aber das hatte andere Gründe, also ja.
Du hast noch einen anderen Song, der mir ins Auge gestochen ist, und zwar Riker.
Ja.
Ich bin auch ein kleiner Trekkie. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass der Song gar nicht von Star Trek handelt. kannst du mir den Titel erklären?
Na, hast du aber nicht richtig hingehört. In der zweiten Strophe sage ich doch, du bist mein Riker, meine Number One.
Ja, aber Riker ist doch der, ist es nicht die der Handlanger von, also die zweite Hand von Patrick Stewart?
Aber das... Ja, siehst du, da haben wir wieder, ich gucke halt Star Trek auf Englisch und da ist er halt die Number One. Also das ist ja quasi, heißt das nicht auch auf Deutsch die Nummer Eins? Also die, also Co-Chef quasi? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Welche Generation ist denn deine liebste Star Trek-Generation?
Ja, also schon Next Generation natürlich. Ich glaube, das ist von allen die Lieblings. Ich liebe auch Janeway. Auch kann ich gar nicht sagen. Also als erstes habe ich die Original Series geguckt mit meiner Mutter. Also das war so mein Einstieg und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt irgendwas anderes gucken konnte. Und genau, also ja, doch, aber auf jeden Fall Next Generation.
Warum hast du so lange gebraucht, die anderen Sachen zu gucken? Weil du dich nicht drauf einlassen konntest, weil das für dich irgendwie so ein komischer Wurmfortsatz war oder wie?
Das war für mich am Anfang viel zu viel Gelaber und viel zu viel auf dem Schiff und so. Bei Original Series sind die ja jede fucking Folge, Entschuldigung, irgendwo auf dem Planeten gewesen und haben irgendwelche Sachen entdeckt. Und das ist ja in keiner Staffel mehr so, glaube ich. Ich meine, Deep Space Nine ist ja sogar eine Raumstation. Ja, dann reisen die nicht mal mehr rum, jede Folge. Genau, und ja, ich muss auch sagen, auch da wieder, meine Mutter mochte es auch nicht so gerne. Und deswegen dachte ich ganz lange, ja, nee, ist irgendwie komisch. Und ich fand auch Worf und so, ich fand das irgendwie weird. wie der aussah und alles. Also ich habe einfach meine Zeit gebraucht, aber dann, als ich dem eine Chance gegeben habe, dann habe ich mich unwiderruflich verliebt, auf jeden Fall, in die Serie.
Was mir aufgefallen ist auf der EP, ist übrigens auch, das hast du auf dem Album auch schon gemacht, du sagst öfter mal Bitch.
Oh. Ja.
Mit welcher Begründung? Ich finde nämlich persönlich, ich verstehe, dass das irgendwie so ein empowerndes Ding ist, aber ist es nicht eigentlich so, dass du es dadurch wieder reproduzierst und wäre es nicht schöner, wenn es einfach gar nicht mehr da wäre?
Nein, ich liebe das Wort Bitch. Bitch! Ist doch voll das geile Wort. Ich finde das ist total empowernd, Worte zu reclaimen. Und ja. Mir fällt jetzt auf jeden Fall eine Stelle ein, wo ich das sage, und gerade da ist es ja interessant, das ist nämlich das mit Nura, ne, wo ich sage, doch, die Bitch ist nicht wie ich, und dann in Adlibs geile Bitch. Und das ist halt eigentlich mit Absicht, also das könnte man ja so verstehen, als würde ich so sagen, so, ja, die dumme Bitch ist nicht wie ich, aber sie ist ja eine geile Bitch, so, ich feiere sie, sie ist übelst krass und ich respekte sie, also, wie nennt man das? Naja, ins Unermessliche. Ich nenne mich ja auch mit meinen Freundinnen Bitch. Also, das ist, ja, das ist ja so ein Ding unter Frauen, dass wir uns nett Bitch nennen. Also, Bitch ist halt, also eine Bitch macht halt, was sie will. Eine Bitch zieht an, was sie will. Eine Bitch macht Money. Eine Bitch ist erfolgreich in dem, was sie will, verfolgt ihre Ziele. Also, Nura ist einfach eine geile Bitch. So.
Das ist diese Lady Bitch Ray Schule, meinst du dann, ne? Also Bitchism. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen
ich schon.
Ich verfolge sie, aber seit ein paar Jahren natürlich trotzdem aufmerksam.
Ja, du, empfehlenswert das Buch auf jeden Fall.
Auf dem Song schon lange name droppst du sehr viele rappende Frauen, mit denen du auch verglichen worden bist. Sind das Erfahrungen, auf denen der Song basiert?
Ja, auf jeden Fall. Und da ist zum Beispiel dieses Autotune-Ding. Zum Beispiel, wo ich so die ersten Male so ein bisschen, da war ich mit irgendwelchen Leuten im Studio und wir haben ein bisschen so Autotune-Sachen gemacht. Und dann kam irgendein Dude rein und meinte direkt so, boah, du klingst voll wie Nura. Ich dachte mir so, ja, okay, ich habe eine ein bisschen tiefere Stimme oder ein bisschen kratzig und wir haben Autotune draufgeklatscht. Ja. Warum klinge ich jetzt wie Nura? Also, und das ist ja gar nicht so von wegen, dass ich nicht wie Nura klingen will oder wie Cora E. oder irgendwas. Aber es ist halt schon auffällig und nervig, dass du halt direkt quasi in die Fußstapfen von jemandem trittst oder treten sollst oder so. Also, ja.
Mit wem würdest du denn gerne verglichen werden dann?
Mit mir vor 5 Jahren oder so. Das ist doch mal ein geiler Vergleich.
Aber wie würde der Vergleich dann ausfallen?
Na, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mich gesteigert. Ich bin besser geworden.
Ja, aber das ist ja ein pleasender Vergleich. So, klar bist du jetzt anders als vor 5 Jahren.
Mensch. Ja, genau. Aber also, guck mal, ich finde, niemand sollte mit irgendwem verglichen werden, weil uns gibt's alle nur einmal. Und das ist auch gut so. Und deswegen kann es eine Person gar nicht zweimal geben. Also wozu, also das ist doch auch total ungesund, sich die ganze Zeit mit Leuten zu vergleichen. So, guck mal, der macht das und das und ich nicht. Und also andere Leute sollen einen inspirieren oder empowern oder ermutigen, Sachen zu machen. Aber also wozu soll man denn verglichen werden? Also ich vergleiche dich doch jetzt auch nicht mit irgendeinem anderen, also jetzt nicht böse gemeint so, aber das wäre ja auch ein bisschen out of place, wenn ich jetzt sagen würde, ja, also du bist ein bisschen wie der und der Interviewer oder oder die und die Person, die mich interviewt hat, war viel besser als du, sorry. So, weißt du, das ist doch voll so, hä?
Das ist eine schöne Gegenüberstellung, das habe ich so auch noch nicht gehört. Aber ja, klar, so, ja, also Falk hat das ja viel besser gemacht.
Und genau,
Miriam
genau
hat das
so.
Ja auch viel besser gemacht. So, ja, ja, klar. Miriam benutzt Autotune, mach das auch mal.
Ja, genau, genau.
Moment, wo war ich jetzt stehen geblieben? Du name-droppst auf dem Song, also ich habe 2 Versionen gehört, einmal mit Name, mit Shoutouts, einmal ohne, zumindest. Ich habe mich dahingehend gefragt, fehlt dir die Solidarität unter Frauen im Rap? Oder warum hast du das gemacht?
Nö, die fehlt mir gar nicht. Ich empfinde sogar uns rappende Frauen als sehr solidarisch. Also die meisten, wir folgen uns einander und kommentieren und so weiter. Nee, aber das ist mal so, also ich werde das dann noch im Video ein bisschen anders machen, weil diese Shoutout-Liste, die ich da aufgenommen habe, ist natürlich längst überholt und längst nicht mehr aktuell. Deswegen werde ich im Video alle Namen, die mir bis dahin zugekommen sind, halt einfach auflisten, damit halt, ich weiß nicht, wie oft habe ich VeranstalterInnen gehört, oder ja, eher Veranstalter, dass sie ja gerne mehr Frauen buchen würden, aber es gibt ja keine. Oder das ist so wenig, also gut, jetzt mittlerweile, das war noch vor wenigen Jahren so. Ich meine, klar, jetzt Loredana und Sixten irgendwie dann aufgelöst, Schwester Elba macht wieder Sachen und so weiter und so fort. Jetzt kommen sie irgendwie alle aus dem Boden geschossen und das finde ich mega geil, aber es ist noch relativ neu. Und bis dahin kennt das, glaube ich, jede Rapperin, damit konfrontiert worden zu sein, dass es ja irgendwie nicht so viele gäbe oder auch, dass es nicht so viele Geile gäbe oder keine, also dass die meisten irgendwie nicht gut wären oder was auch immer. Und es gibt, aber das stimmt einfach nicht. Es gibt übelst viele Frauen, die rappen. Manche davon gut und manche davon schlecht, genauso wie es übelst viele Männer gibt, die rappen. Und ich will einfach, dass wenn jemand das gefragt wird, so mal wieder so, ja, oder genau, kannst du mir mal ein paar empfehlen? Ich kenne irgendwie niemanden, können die einfach nur, die müssen nicht mal den Song anhören, einfach nur bis zum Ende von dem Song spulen und können sich das dann da angucken und niemand muss mehr vollgelabert werden. Das soll einfach so wie so eine Visite, also weißt du, so eine Karte, so Ass im Ärmel, genau. Kann man einfach dann das schicken und muss nicht mehr vollgelabert werden. Das war der Plan.
Du hast diesmal nicht alles selbst produziert. Das ist ja auch so ein Metier, wo Frauen sehr unterrepräsentiert sind, obwohl es ja auch absurd viele Frauen gibt, die produzieren und Beats machen. Ja. Warum hast du damit angefangen?
Weil ich voll Bock drauf hatte und weil ich es kann. Also ich mache halt übelst gerne Musik und ich lebe mich gern kreativ aus und ich es macht mir einfach mega Spaß. Also ich habe richtig Fun.
Also ich hab mich öfter schon mit Produzenten und Produzentinnen unterhalten und viele, also vor allen Dingen Rapper, die dann ihre Musik selbst produzieren, sagen häufig, ich hatte niemanden, der mir Beats macht, also habe ich mir das selber drauf geschafft. Also tatsächlich eher aus der Not heraus dann so, ja, okay, dann mache ich jetzt Beats für mich.
Nee, also ja, aber nee, eigentlich sind schon recht früh Leute auf mich zugekommen, haben mir ihre Beats angeboten, auch übelst nice, bin ich mega dankbar, Grüße an Schmidunsk. Oder AMK, alle coolen Leute. Nee, ich hatte einfach Bock drauf, also genau, weil ich ja nur so quasi 100% bestimmen kann, also mit den technischen Möglichkeiten, die ich habe, okay, so und so will ich, dass mein Song klingt, dann versuche ich da jetzt so nah wie möglich dran zu kommen. Also mir macht es einfach Spaß, ich kann mich da drin verlieren, stundenlang auf einmal 5 Uhr morgens, irgendwie nachtdurchproduziert. Also,
womit arbeitest du denn primär? Was ist dein Equipment?
Mit Ableton.
Da? Mit Ableton. Und da arbeitest du auch mit Controllern? Wir können hier rumnerden, ist kein Problem. Wir sind ja hier in einem Hip-Hop-Podcast, deswegen kannst du gerne die Sachen auf den Tisch packen.
Ja, also mit Ableton. Ich habe auch 1-2 MIDI-Controller, aber ja, die benutze ich nicht so oft. Ich habe netterweise so ein übelst tolles E-Piano geliehen bekommen. Liebe Grüße. Wo ich übelst dankbar für bin. Und genau, das kann ich halt auch anschließen und damit kann ich dann auch meine Melodien einspielen und so. Genau, ja, auch ein bisschen Samples, aber
Wo suchst du deine Samples? Bist du eher so ein Mensch, der im Internet sucht oder der auch gerne mal von Platte oder CD oder sowas?
Nee, dafür habe ich gar nicht das Equipment.
Du bist ja relativ vielseitig in deinen Beats. Das wechselt ja im Stil. An welchen Menschen hast du dich orientiert, als du damit angefangen hast? Gab es so Vorbilder?
Ja, auf jeden Fall. Also wo ich damit angefangen habe, wer mich am meisten so geflasht hat, ist Sick von Genetik. Ich finde, der macht überkrasse Beats. Das hat mich krass geflasht.
Und wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Ich meine, das ist ja auch so ein Lernprozess. Wenn du damit anfängst, dann ist ja erstmal die Frage, wie orientiere ich mich? Und dann, okay, wie hat denn die Person das jetzt gemacht, dass das so klingt? Wie hast du dir das beibringen können? Hast du Leute, die du fragen konntest? Oder hast du dir YouTube-Tutorials reingezogen?
Ja, nee, also am Anfang hatte ich tatsächlich nicht so wirklich Leute, mit denen ich darüber geredet habe. Aber genau, YouTube-Tutorials gibt es ja übelst viel oder auch irgendwelche Blogs, keine Ahnung, Delamar oder wie sie nicht alle heißen. Und sonst habe ich tatsächlich mir einfach einen Song genommen, den ich gefeiert habe. Und das ist auch eine Krankheit, die kennt, glaube ich, jeder Produzent und Produzentin. Und das kriegt man dann nie wieder los. Und halt jedes Instrument einzeln rausgehört und quasi versucht zu verstehen, okay, wann kommt die Kick, wann kommt die Snare, was macht die Hi-Hat, was macht der Bass. Und auch teilweise habe ich versucht, eins zu eins, oder habe ich auch gemacht, Beats nachzubauen.
Boah, geil. Welchen? Ja. Was fällt dir da spontan ein? Was hast du nachgebaut?
Ach ja, alles Mögliche. Also, was mir jetzt spontan einfällt hier, dieses Wer hat Herz von Lackmann.
Mm, okay, krass.
Habe ich mal nachgebaut. Ja, auch mal so 8-4 und so, von dem, also die Beats, auf denen der rappt, fand ich irgendwie, habe ich auch eine Zeit lang gefeiert. Also ja, alles Mögliche. Ich habe auch sicherlich von Genetik paar Tracks, also ja, ich habe mir das einmal angeguckt und okay, so funktioniert das, wie geht das, bla bla. Ja.
Aber tatsächlich so aus so einem Lernen, aus so einer Lernmotivation heraus und gar nicht so, weil das ist ja auch anstrengend, das so, das ist ja gar keine, deine eigene Leistung, so meine ich, das langweilt das nicht?
Also nö, weil am Ende kommt ja doch was voll anderes raus. Also vielleicht ist es, also ja, keine Ahnung, also mir hat Spaß gemacht, ich finde es nicht langweilig, ich finde mich da auch irgendwie zu nerdig, aber mir hat das Spaß gemacht und auch wenn ich die Beats dann am Ende oft nicht benutzt habe, habe ich ja was gelernt und ich habe jetzt nicht gedacht, okay, du machst das jetzt, um zu lernen, aber ich habe den Beat irgendwie gefeiert und wollte einfach wissen, wie das geht und manchmal kann man dann ja auch einfach nur ein Element oder so draus benutzen oder hat irgendwie gecheckt, okay,
Wie funktioniert Sidechain Compressing oder sowas?
Oh Gott, ja.
Nee. Da siehst du, da hast du ja schon Stirnrunzeln. Da gibt's dann, was ist denn das Ätzendste, wenn man produziert? Was ist ein Teil, den du am liebsten outsourcen würdest?
Ja, halt so Mischen und Mastern auf jeden Fall. Also, weil ich habe auch keine Monitorboxen oder so und also ich habe da, also Announce Productions, der ja auch ein paar Tracks von der EP produziert hat, oh, ich bin so dankbar, der hat mir so viel geholfen und so viel nochmal übers Mixen und so beigebracht, also ich glaube mittlerweile so wenigstens so Safety-Mix kriege ich auf jeden Fall hin, aber ja, da ich keine Monitorboxen habe und da das halt wirklich sehr, ja, da kannst du dich ja richtig drin verlieren, also in diesem Prozess, aber es bringt halt auch viel, weil wenn man schon ein bisschen, gut, hier Cementis hat mir auch viel geholfen, Shoutout, aber du produzierst ja ganz anders, wenn du schon ein bisschen Ahnung von Mixen hast. Dann weißt du, okay, da und da will ich den Platz für den Bass geben. Hier ist irgendwie mehr Platz für das Instrument. Also man kann ja den Raum quasi anders aufteilen. Und das ist dann schon auch wieder geil.
Du hörst dann diese Beats, wenn sie jetzt von dir sind, hast du sie ja schon wahrscheinlich mindestens 1 bis 2 Stunden im Loop gehört. Welchen Einfluss hat das eigentlich auf den Schreibprozess hinterher? Wenn du diesen Beat schon kennst. Also entmystifiziert sich das nicht ein bisschen? Das ist eigentlich die Frage, die das so ein bisschen suggeriert.
Überhaupt gar nicht. Ich habe gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, wieso, also die rappt auch und produziert. Ich grüße die ganze Zeit. Naja, ich grüße die ganze Welt, ich grüße meine Mom.
Ist doch schön.
Und ich grüße jetzt mal Nita. Tatsächlich ist bei mir sowohl der Schreibprozess als auch Produzierprozess so eine Art Rausch. Und es kommt von irgendwo, ich würde mal schätzen, Bauch- oder Herzgegend. Und ich merke das dann auch gar nicht so richtig. Ich merke nur, es kommt irgendwie. Es sind wie so Schübe, keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja auch psychotisch in dem Moment, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, auf einmal kommt da was und das passiert dann und es muss raus. Und es ergibt auch alles einen Sinn. Also manchmal geht meine Hand einfach automatisch auf Ableton und macht ein Projekt auf und ich habe irgendwie so ein Vibe irgendwie in meinen Händen und dann keine Ahnung, spiele ich ein paar Chords ein oder habe irgendein Tempo im Kopf und dann kommen auf einmal die Worte und denke ich so, ja Mann, das und das und das und ich weiß nicht, es passiert ganz von alleine. Also nee, es entmystifiziert es gar nicht, sondern im Gegenteil, ich kann dann ja noch viel besser. Also eigentlich das geilste Gefühl, wenn Beat und Text mehr oder weniger gleichzeitig passieren, dann kann ich nämlich das auch Arrangement an den Text anpassen. Beste einfach. Das ist wie Kochen oder so. Also das ist so richtig lecker dann. Also,
Schöner Vergleich, aber du bist jetzt auch tatsächlich die allererste Person auf dieser Welt, die diesen Vergleich gebracht hat.
Mit dem Kochen?
Nein, es sagen doch ganz vieles.
Sagen alle, ja.
Du hast bei Machiavelli gesagt, du würdest auch noch andere Musik machen als Rap, außer Rap. Wo kann ich die hören?
Ich glaube, bei Bandcamp habe ich noch so ein, zwei Gitarrensongs. Ein Hidden Track auf meinem Album, aber nur CD-Version. Genau, also ich singe halt so ein bisschen. Also manchmal mache ich auch so bei Konzerten oder ich habe mal hier so Livestream gemacht. Da habe ich auch ein bisschen so mit Gitarre oder Klavier. Hm. Ja, ab und zu, hier und da.
Ist das etwas, was dich Überwindung kostet? Weil, so, weißt du, so Rap ist ja handwerklich betrachtet natürlich jetzt nicht anspruchslos, aber die Einstiegshürde ist nicht so hoch, wie wenn du jetzt einen Folksong wirklich singst. Das sind ja völlig andere Parameter, die da bedient werden und es ist ja auch ein anderer Ansatz.
Meinst du die Hürde für mich oder das zu veröffentlichen?
Beides.
Okay, also für mich überhaupt gar nicht. Mir gibt es total viel. Es ist aber auch ein bisschen was Privates, weil es so ein bisschen andere Gefühle sind. Also ich habe so das Gefühl, Rap, klar, damit fühlst du den ganzen Raum, du bist irgendwie am Start, du bist selbstbewusst, selbst wenn du dich verletzlich zeigst, hat man ja so eine gewisse Attitude.
Ja, ja, Rap ist Ego-Musik, ja.
Ne, genau. Und das ist natürlich bei so gesungenen Sachen eher weniger so. Kommt drauf an, was man singt. Aber nö, auch wenn ich in Stimmung bin, dann geht es einfach eigentlich. Also auch wenn irgendwo eine Gitarre ist und irgendwie ein paar Leute Bock haben, Beatles zu singen, bin ich eigentlich immer direkt am Start. Also.
Welchen Song sollte man nie wieder auf einer Akustikgitarre spielen?
Ach ja, da gibt es natürlich die Standardantworten. Aber ich mag sowohl Wonderwall als auch Nothing Else Matters.
Als ich habe genau an die gedacht. Ich warst du mal in dem Musikproduktiv-Lager in Osnabrück, ist das nicht, da in der Nähe?
Nee.
Da ist eine riesige Gitarrenwand natürlich, wo die ganzen Gitarren stehen. Und da ist eine große Liste mit Songs, die nicht spielen darf. Und es sind halt so 20 Dinge, aber es sind halt exakt diese drei, die du genannt hast, auch dabei. Und mein Bruder war da und hat sich eine Gitarre genommen und hat wirklich nur den ersten Ton von Nothing Else Matters, den allerersten, gespielt. Ja. Und dann brüllte der Kassierer von weit hinten, der Mensch, der da arbeitet, so, ey, lass das! So, also richtig aggressiv einfach.
Geil.
Ja. Ich habe vorhin noch gedacht, weil bei Apple Music stand ja, du machst alternativen Rap und ich habe irgendwo mal ein Zitat von Lauryn Hill aufgeschnappt, weiß gar nicht, ob sie das wirklich gesagt hat, aber mir wurde zugetragen, sie hätte es gesagt, wer alternativen Hip-Hop macht, hat keine Skills für den echten. Es ist krass, dass Lauryn Hill das sagt, weißt du?
Ja. Also ich habe auf jeden Fall das jetzt nicht eingetragen. Das war wahrscheinlich irgendwie wer vom Label und hat jetzt sicher, also wahrscheinlich ist damit gemeint, abseits vom Mainstream, wo ich Lauryn Hill so ein bisschen verstehe, also mit so experimenteller Musik und so, da bin ich auch manchmal so ein bisschen so, okay. Aber will da auch eigentlich niemanden haten oder shamen, also ja, mein Gott, also ich finde schon, dass ich Skills habe, also. Und ich glaube, Lauryn Hill würde es auch sagen. Ich lehne schon mal jetzt aus dem Fenster. Also.
Shoutout Lauryn Hill an dieser Stelle.
Ja, Shoutout. Grüße.
Okay, gut. Jo, ja. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr schön.
Ich auch.
Wünsche dir viel Erfolg und einen